Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Montag, mein Gott, manchmal geht das aber auch schnell, vor allem wenn Feiertag dazwischen liegt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab. Episode 413 steht auf dem Programm und heute gibt es nur zwei Gäste. Das heißt aber nicht, dass es eine kurze Sendung gibt, denn das Interview der Woche ist relativ lang geworden, aber mein Gast, Josephine Schneiders, die hatte jede Menge zu erzählen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Sie ist Handball-Influencerin, die einzige in Deutschland, mehr oder weniger, denn es gibt jetzt eine zweite, die sich aufgeschwungen hat. Über die sprechen wir auch ganz, ganz kurz in diesem Interview. Aber es geht vor allem auch um das Thema mentale Gesundheit, Druck im Leistungssport, was man überhaupt tun kann, um den Frauenhandball auch nach vorne zu bringen. Und Josephine hat jetzt bald ungefähr 50.000 Follower bei Instagram und tut sehr, sehr viel, um unsere Sportart zu promoten. Und das finde ich sehr interessant. Und deswegen haben wir miteinander geplaudert. Und im ersten Teil der Sendung begrüße ich gleich Björn Paatzen. Aber bevor ich das tue, möchte ich einen kurzen Blick mit euch werfen auf die Handball-Bundesliga. Und ich finde, es war nicht so unendlich viel los oder es gab jetzt nicht so knackige Spiele, dass ich der Meinung war, ja, okay, da muss man auf jeden Fall mal schauen, dass man darüber spricht. Hat mich alles nicht so richtig vom Hocker gerissen. Aber ich weiß, in Wetzlar wurde kurzfristig der Trainer gewechselt. Mome Ilic sitzt jetzt auf der Bank und nicht mehr Frank Carstens. Aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Also ist nicht so, dass ich dieses Thema unter den Teppich kehren werde. Im Gegenteil, wenn wir mal überlegen, vor einigen Wochen war hier noch Volkmar Schäfer, unser HSG-Wetzlar-Experte, zu Gast nach dem Erfolg gegen den THW Kiel. Und da haben wir von dieser Mannschaft und der Weiterentwicklung geschwärmt und wie stabil sie auch ist. Aber mittlerweile sieht es halt ganz anders aus. Denn ja, das war so der einzige wirkliche Erfolg rund um ganz, ganz viele Niederlagen. Aber das ist, wie gesagt, heute nicht unser Thema, sondern wir sind gleich international unterwegs und das äußerst positiv. Das ist ja ganz klar nach den Ergebnissen der vergangenen Tage. Wenn wir aber mal auf die Tabelle schauen, jetzt in der Handball-Bundesliga, dann sehen wir nach wie vor auf dem ersten Platz die Füchse Berlin und auch die MT Melsung weiter nur mit 10 Minuspunkten nach dem Erfolg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Man merkt allerdings, Melsung, die müssen ordentlich arbeiten für ihre Siege zuletzt, aber, und das ist das Entscheidende, sie gewinnen trotzdem und das ist äußerst bemerkenswert. Dahinter nach wie vor die TSV Hannover-Burgdorf, was allerdings daran liegt, dass der SC Magdeburg noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Die werden sie demnächst aufholen und wahrscheinlich an den Recken vorbeiziehen. Dann haben wir dahinter Kiel und Flensburg punktgleich, was die Minuspunkte angeht, auf den Rängen 5 und 6. Und ganz unten in der Tabelle Bietigheim mittlerweile auf den 17. Platz abgerutscht und der HC Erlangen ist 16. 2 Punkte Vorsprung und dazu noch die deutlich bessere Tordifferenz. Das wird sehr eng für Bietigheim, allerdings Erlangen mit 2 mehr absolvierten Spielen. Und daher für Bietigheim die Chance auf jeden Fall nochmal ranzukommen. Das ist ja alles noch sehr, sehr knapp. Wir schauen auch in die zweite Liga, möchte ich nicht unterschlagen, denn der Bergische HC ist mittlerweile aufgestiegen und hat sich auch die Meisterschaft vorzeitig gesichert durch einen ganz, ganz knappen Erfolg bei der HSG Nordhorn-Lingen mit einem Treffer wenige Sekunden vor Ende der Partie, aber, und das ist der absolute Knaller, alle Mannschaften zwischen Rang 7 und Rang 17 müssen sich noch Gedanken machen, ob sie überhaupt die Klasse halten. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Auch darüber sprechen wir in der kommenden Ausgabe, denn es stehen ja Länderspiele an, also sind wir ein bisschen zeitloser unterwegs und können dann ganz genau schauen auf das, was national so los gewesen ist. Heute aber sind wir international und deswegen kann ich endlich Hallo und herzlich willkommen sagen an den Kollegen Björn Paatzen. Schönen guten Tag.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Du bist aktuell genau wo?
Ich stehe jetzt gerade am Bahnhof im österreichischen Linz, komme aus Graz von den Frauen-ERF-Finals und fahre weiter Richtung Heimat.
Sehr gut. Und nimmst dir Zeit zwischendurch, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Das ist wirklich großartig und alles andere als selbstverständlich. Dann lass uns mal ein bisschen plaudern über das, was international so los war. Wir beginnen mit der Champions League der Männer, dann gehen wir weiter zur European League der Männer und dann zum tollen Triumph des Thüringer HC in der European League der Frauen. Aber wie gesagt, los geht's mit der Königsklasse bei den Männern und ja, was soll man sagen, Björn? Also, das ist wirklich phänomenal, dieses Spiel. Ich nehme an, du hast es auch mit Argusaugen verfolgt. Damit legen wir los. Das SC Magdeburg bei West Brem. Und ich habe irgendwann gedacht, boah, denen geht die Puste aus. Die können vielleicht einfach auch gar nicht mehr. Aber dann hinten raus nochmal so eine Leistung und das auch nochmal zu drehen in der Halle, bei der Atmosphäre, Hut ab.
Absolut. Es war ja im Endeffekt so ein bisschen auch wie das Hinspiel. Du musst ja nicht vor der 58. Minute vorne liegen, ist scheinbar das Motto von Magdeburg. Im Hinspiel war es in der 57. Minute, am Ende steht es unentschieden. Aber wie sie das im Rückspiel, wie du sagst, in dieser Halle in West Brem gedreht haben, das verdient jeden Respekt. Und was Gisli Christian so mit dem letzten Treffer, welche Jubelstürme er da ausgelöst hat, das ist ja auch absolut klar. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, West Brem war richtig geschockt. Sie haben einfach trotz einer Auszeit von Xavi Pascal, trotz einer Truppe, die quasi deutlich mehr hat als der SCM-Kader, haben sie es nicht geschafft, da dieses Spiel in den letzten 4 Minuten jetzt einfach nur irgendwie über die Zeit zu bringen. Und deswegen wirklich Hut ab vom SCM.
Wir haben ja in den vergangenen Jahren häufig auch schon über West Brem gesprochen und den Kader, den diese Mannschaft zur Verfügung hat. Jetzt gab es im vergangenen Sommer nochmal einen Trainerwechsel und wir beide waren uns einig, dass das höchstwahrscheinlich den Unterschied ausmacht. Du hast jetzt gerade die Auszeit nochmal angesprochen von Xabi Pascual. Ein Trainer mit so viel Erfahrung, der alles schon gewonnen hat und das auch mehrfach. Kannst du dir irgendwie erklären, warum sie es trotzdem nicht hinbekommen? Denn die Qualität der Spieler, die sie haben, die ist ja unbestritten herausragend gut.
Also früher hätte ich jetzt gesagt, das gehört so ein bisschen zu dieser ungarischen Mentalität dazu. Nur da spielen jetzt kaum noch Ungarn. Deswegen das Argument, das zählt jetzt irgendwie nicht mehr ganz. Ich kann mir das selber nicht erklären. Sie haben einen Kader, der ist top. Sie holen den erfolgreichsten Trainer der vergangenen Jahre, holen sie nach West Brem. Mit ihm dann auch nur einen wie Luka Zindrić auf der Spielmacherposition. Sie haben Top-Torhüter. Sie haben auf jeder Position Weltklasse. Aber irgendwie immer, wenn es drauf ankommt, sie auch das ungarische Pokalfinale, das sie gegen Szeged verloren haben, immer wenn es drauf ankommt, versagen denen die Nerven. Da konnte Momi Helić nichts richten, da konnte David Davies nichts machen, Xavi Sabaté, egal wer da Trainer war, Carlos Ortega natürlich, aber sie haben es nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob da so ein Fluch auf der Mannschaft liegt. Normalerweise, das ist vielleicht ein kleiner statistischer Fakt, wenn sie das Hinspiel im Viertelfinale nicht verloren haben, haben sie sich immer für Köln qualifiziert. Und nicht mal diese Regel hat dieses Jahr geholfen, weil sie es wirklich in den letzten 5 Minuten aus der Hand geben, dieses Spiel. Und sie haben ja auch das Hinspiel, haben sie auch so 4, 5 Tore vorne gelegen. Sie schaffen es nicht, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Und ich sag mal, wenn dann ein Spieler wie Remeli doch noch den entscheidenden Fehler macht, der vorher ein super Spiel liefert, irgendwie ist bei West Brem da der Wurm drin. Also wenn ich der Vereinspräsident wäre, ich wüsste jetzt langsam auch nicht mehr, was ich machen sollte.
Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Und wir beide beschäftigen uns sehr, sehr ausführlich mit den internationalen Teams seit Jahren. Und dieser Verein ist äußerst speziell. Und ja, ich kapiere es einfach nicht. Was aber auch Fakt ist, der SCM ist für Crunch-Time-Spiele anscheinend wie gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Also sie waren die Experten dafür in vielen Spielen in der Bundesliga jetzt schon. Gerade jetzt im Hinspiel hat man es ja auch nochmal gesehen. Vor einem Jahr haben sie das Viertelfinale nach 7-Meter-Werfen gegen Kielce gewonnen. Vor 2 Jahren haben sie das im Viertelfinale hauchdünn, auch erst in den letzten Minuten gegen Wisla Blotz gewonnen. Wenn es drauf ankommt, das ist genau das Umgedrehte wie in West Brem. Wenn es drauf ankommt, klappt's. Bennett Wiegert hat die Mannschaft super eingestellt. Man hatte natürlich auch ein bisschen Glück. Und es war dann eben auch die Situation, dass plötzlich der Ball bei Gisli Christiansson war. Wenn sie vielleicht mit 5, 6 hinten liegen, schaffen sie es nicht mehr ganz. Sagt jeder, toll gekämpft, aber West Brem in Köln. Aber sie haben es geschafft und deswegen, also wirklich auch mit der verletzten Misere, die der SCM hat und natürlich auch dem Schock der Muschelverletzung im Hinspiel, muss man wirklich sagen, absolute Weltklasse.
Nochmal herzlichen Glückwunsch, also was heißt nochmal, ich habe noch nicht gratuliert, herzlichen Glückwunsch dem SC Magdeburg zum erneuten Einzug ins Final Four der Champions League. Das ist jetzt, glaube ich, Björn, du kannst mich korrigieren, nach 2 Qualifikationen fürs European League Final Four und jetzt der 3. Qualifikation in Serie fürs Champions League Final Four, das 5. Final Four hintereinander, für das die sich international qualifizieren.
Da hast du absolut recht. Und wenn man dann sieht, sie haben in Mannheim 2021 gewonnen, 2022 unter recht dubiosen Umständen in Lissabon das Finale gegen Benfica verloren. Und ja, und jetzt das dritte Mal in Serie in Köln. Also wenn man dann sieht, da ist nur Barcelona momentan von den Mannschaften, die haben jetzt das siebte Mal in Folge in Köln. Aber da sieht man, Magdeburg ist etabliert unter den Top 4 der Champions League.
Ja, anders kann man das auf gar keinen Fall sagen. Und etabliert zumindest wirken die Füchse Berlin angesichts der Souveränität, mit der sie zunächst im Hinspiel dann Aalborg trotz frühen Rückstands geschlagen haben mit 8 Toren und dann im Rückspiel auch haben nichts anbrennen lassen. 40 Tore, 40-36 ist das Ding in Aalborg ausgegangen, ist eigentlich nicht zu fassen. Die Füchse mit 77 Treffern in 2 Partien, furios.
Absolut. Ich sag mal, andere Mannschaften hätten gesagt, komm, wir spielen das Spiel da locker runter in Aalborg, wir fahren da mit 8 Toren Vorsprung hin und selbst wenn wir mit 3 oder 4 verlieren. Nein, die Füchse wollten unbedingt gewinnen. Sie wollten diesen Sieg und sie wollten Tore, Tore, Tore. Ich habe die Statistik gemacht für die EHF und die 3 torreichsten Spiele der ganzen Champions-League-Saison bislang sind alle mit Berliner Beteiligung. Keine Mannschaft hat mehr Tore geworfen in der ganzen Champions-League als die Füchse und natürlich auch jetzt gerade in den entscheidenden Spielen jetzt. Es gab ein 37-37 gegen Kielce im Rückspiel der Playoffs, also im Achtelfinale. Es gab 37 Tore gegen Aalborg im Hinspiel, 40 Tore im Rückspiel. Also was Tore betrifft, ist es unglaublich. Und es ist natürlich dann auch so, wenn man sieht, dass Gitzel und Anderson beide schon über 100 Tore haben. Also ich glaube, die haben zusammen 240 Tore mittlerweile. Und das ist natürlich ein unglaubliches Duo. Und Bob Hanning wurde ein bisschen belächelt, als er vor 4-5 Wochen vor dem Viertelfinale gegen Aalborg gesagt hat, ich glaube, wir beginnen dieses Jahr die Champions League. Mal sehen. Also bei dem Lauf, den die Berliner national wie international haben, würde es jetzt keinen mehr so richtig überraschen.
Mich würde es nicht überraschen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ja sie mittlerweile, wie gesagt, so eine Souveränität ausstrahlen, die mich total beeindruckt. Und gut, sie haben natürlich auch noch in der Liga einige Aufgaben vor sich und wollen unbedingt die deutsche Meisterschaft zum ersten Mal gewinnen. Das ist natürlich dann auch noch so eine Sache. Das heißt, sie können jetzt nicht irgendwie durch die Liga durchcruisen. Das wird nicht funktionieren, zumindest was die Einstellung angeht, weil sie da einfach 100% benötigen, um dann am Ende eben deutscher Meister zu werden. Also, sehr beeindruckend, was die Füchse derzeit machen. Wir haben zuletzt häufiger über die Füchse gesprochen, deswegen möchte ich noch zu den beiden anderen Duellen kommen. Nantes gegen Sporting, da haben wir, glaube ich, vorher gesagt, da kannst du eigentlich würfeln, ganz schwer zu prognostizieren und genauso ist es gekommen. Nantes hat das Hinspiel in Frankreich mit 1 gewonnen, aber dann auch sehr beeindruckend, sich in Lissabon durchzusetzen.
Ja, Lissabon hatte vorher alle Heimspiele in der Champions League gewonnen gehabt, unter anderem mit 9 Toren zu Hause gegen West Brem gewonnen, mit 3 Toren gegen die Füchse gewonnen und sie sind zu Hause eigentlich eine Macht gewesen. Und ich hatte auch vorher gesagt, naja, so eine leichte Favoritenrolle hat Sporting auch eben, auch weil sie das Rückspiel zu Hause haben. Aber Nantes hat das sehr, sehr clever gemacht und sie hatten im Endeffekt einen alten Torwart, der ihnen das gerettet hat mit Ivan Pesic, der früher auch mal in der Bundesliga gespielt hatte. Der war in beiden Spielen überragend, macht bei Nantes wirklich in der Crunch-Time 2x hinten den Laden dicht. Und die Costa-Brüder, die viel gelobten, haben sich unglaublich viele Fehlwürfe für ihr Talent geleistet. Ich glaube, Martin hat in beiden Spielen 10 Würfe vergeben, was natürlich sonst bei ihm eine ganz andere Quote ist. Und ich glaube, das ist dann auch die Sache gewesen. Aber ich sage auch, Sporting wird mit dieser Mannschaft, die jetzt zusammen bleibt, wiederkommen und wir werden dann nächste Saison auch noch Spaß mit denen haben. Aber bei Nantes waren auch 1-2 Spieler langfristig ausgefallen. Und wenn man sich die Truppe anguckt, ist es eigentlich so ein bisschen so eine No-Name-Truppe. Sie haben immer noch Valero Rivera dabei, der mal Champions League Torschützenkönig war, der Sohn von gleichnamigen Valero Rivera und sonst ein paar gestandene Franzosen, die jetzt so in der zweiten Reihe Nationalmannschaft spielen, wie Emmerich Min, wie Julien Boss, Thibaut Briez. Aber man muss ehrlich sagen, dass es läuft wirklich gut bei Nantes und ich hätte vorher nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Aber es ist natürlich dann auch so, sie spielten gegen Aalborg um den Gruppensieg, haben unentschieden gehabt. Sie waren jetzt nicht so schlecht, aber ich hatte sie nicht auf der Liste für Köln, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht. Aber wen ich auf der Liste für Köln hatte, ist natürlich der FC Barcelona. Wobei wir sagen müssen, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, dieses Barcelona wirkt von Jahr zu Jahr schlagbarer. Jetzt ist es trotzdem so, dass sie immer wieder die Champions League gewinnen und sich auch immer wieder für Köln qualifizieren. Aber ich hatte schon beim Hinspiel in Szeged den Eindruck, dass das nicht das Barcelona ist, was man aus den vergangenen Jahren so kennt. Und tatsächlich, sie haben das Rückspiel verloren, zwar mit 1 und sich dadurch für Köln qualifiziert, aber hast du das gleiche Gefühl wie ich?
Absolut. Und man muss ja noch andere Sachen sehen. Sie haben in den letzten 4 Spielen der spanischen Liga 2 verloren. Gut, bei einem waren sie schon Meister, aber das andere haben sie dann auch gegen Granollers mal nicht verloren. Das heißt, sie haben 2 Niederlagen in der spanischen Liga. Sie haben mit Ach und Krach in Szeged gewonnen, wo jeder eigentlich damit gerechnet hatte, dass PSG der Gegner sein würde. Und dann kommt ein, man muss es schon sagen, historischer Moment. Also dieses 30-29 von Szeged war die erste Heimniederlage von Barcelona in einem Heimspiel mit K.O.-Charakter. Also Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale. Seit 1997 haben sie kein Heimspiel mehr verloren. Und jetzt geben sie es gegen Pick Szeged. Und Szeged war 2-mal mit 2 Toren vorne. Wenn sie da noch einen nachlegen, dann wird es mal richtig eng für Barcelona. Aber sie haben es dann über die Bühne gebracht. Sie sind jetzt das 13. Mal dabei in Köln. Und was man so ein bisschen rausgehört hat bei Dika Mem nach der Auslosung, es gehen ja einige Spieler und sie wollen mit diesem Team jetzt unbedingt einmal noch in Köln gewinnen. Also Arinho geht ja bekanntlich zu den Füchsen, Richardson geht nach Polen, Gonzalo Pérez de Vargas nach Kiel und ein paar andere haben ja auch schon ihren Abschied angekündigt. Und deswegen wollen sie das nochmal gewinnen. Aber ich sage mal, in der Spätform dieser Saison, wie sie momentan drauf sind, sehe ich Magdeburg momentan das die bessere Mannschaft im Halbfinale an.
Ja, darüber sprechen wir in ein paar Wochen nochmal, wenn das Final Four dann ansteht. Ja. Und dann gucken wir mal auch, welche Spieler dann wieder fit sind oder eben nicht mit dabei sein können und so weiter und so fort. Aber ja, wie gesagt, man merkt, dieser große FC Barcelona, der bröckelt nach und nach. Sie haben natürlich immer noch diese Grundqualität, ja, also die extrem gut ist, gar keine Frage. Aber sie sind nicht mehr diese Übermacht, wie das über Jahrzehnte eigentlich der Fall gewesen ist. Wir wechseln den Wettbewerb und kommen zur European League der Männer. Und sehen, Björn, 3 Teilnehmer beim Final Four auf deutschem Parkett sozusagen in Hamburg kommen aus der Bundesliga. Ich weiß nicht. Natürlich können wir das jetzt aus deutscher Perspektive total feiern und sagen, das ist eine super Sache. Ich weiß aber nicht, ob das für den Sport gut ist. Deswegen möchte ich mit dieser Frage mal anfangen. Siehst du das auch mit der gleichen Sorge, wie ich das sehe?
Nein. Also ich sag mal, das ist ein Wettbewerb, wo du dich qualifizierst, wo du eine Quali-Runde spielst, eine Gruppenphase, eine Hauptrunde, Achtelfinale, Viertelfinale. Und wenn die 4 Mannschaften am Ende dann eben 3 aus Deutschland sind, dann ist es eben so, dass in diesem Wettbewerb die deutschen Mannschaften eben eine Dominanz haben. Man muss ja sehen, in den letzten 24 Jahren haben 20 deutsche Mannschaften wahlweise den EHF-Pokal oder die European League gewonnen. Und das ist eben der Wettbewerb, der dann auch für die Breite in der Liga spricht. Es wird nicht jedes Jahr eine deutsche Mannschaft die Champions League gewinnen, aber es gibt eben jedes Jahr die Möglichkeit, für eine deutsche Mannschaft die European League zu gewinnen. Und dann sage ich jetzt mal, dann ist es eben so, dass in der Breite dieses Wettbewerbs darunter mit 32 Mannschaften eine deutsche Dominanz herrscht. Und es war von vornherein klar, wenn Mannschaften es schaffen können, sind das der FC Porto und Montpellier und vielleicht GOG. Montpellier ist jetzt dabei, sie spielten gegen Porto im Viertelfinale. GOG ist an Flensburg gescheitert. Es hätte auch gut sein können, dass 2 Mannschaften dabei sind, die nicht aus der Bundesliga kommen. Aber im Endeffekt hat Melsungen es dann eben geschafft und sich dann auch gegen Irun durchgesetzt. Und man kann jetzt nicht sagen, es darf nur noch eine deutsche Mannschaft in der European League spielen, damit die anderen eine Chance haben. In anderen Sportarten gibt es auch dominante Ligen. Und deswegen dann ist es eben so. Also ich sehe das jetzt nicht als unbedingt negativ an, dass es dann eben so ist, dass 3 deutsche Mannschaften dabei sind. Zum 3. Mal in 5 Jahren, muss man natürlich auch sagen.
Ja, die Dominanz ist schon eklatant, aber du hast natürlich recht. Ja, das ist ein Wettbewerb, wo alle von Anfang an die gleiche Chance haben, das Ding zu gewinnen oder eben nicht. Also ein paar haben eine bessere Chance, weil sie schon für die Gruppenphase gesetzt sind. Aber ja, im Endeffekt, es ist ein offener Wettbewerb für alle Teilnehmer. Und klar, die deutsche Dominanz, die hat natürlich auch einen Grund. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil da gleich irgendwann der nächste Zug fährt. Deswegen, bevor wir
das. Das ist überhaupt kein Problem, wir schaffen alles.
Ja, deswegen nur noch eine Frage dazu. Dass Kiel gegen Limoges nach dem Unentschieden im Hinspiel weitergekommen ist, das hatte ich nicht angezweifelt. Dass die SG Flensburg-Handewitt nach dem 3-Tore-Sieg bei GOG weiterkommt, hatte ich nicht angezweifelt. Über Porto und Montpellier hast du gerade schon kurz was gesagt. Aber dass Melsungen nach dem 1-Tore-Sieg in Kassel gegen Bidasoa Irun dahin fährt, ausverkaufte Halle und mit 10 Toren gewinnt, boah, da muss ich sagen, bin ich mächtig beeindruckt.
Ja, also ich glaube, damit hatten selbst die Melsungen nicht unbedingt gerechnet, dass es so laufen würde. Man liegt eben 6-8 zurück und dann ist Adam Roski im Tor, macht 16 Minuten das Tor zu. Melsung machte derzeit einen 9:0-Lauf zum 15:8, führt somit zur Pause und damit der Widerstand von Irun gebrochen. Und diese 16 Minuten, das ist so das, was in Magdeburg der letzte Treffer von Christensen war. Das war dieses magische Element von Melsungen da in Irun. Das war wirklich herausragend. Und wie sie das dann auch runtergespielt haben und wie Jan Barufet und Erik Balenciaga auch dieses Spiel dann gelenkt haben und wie man wirklich diesen Hexelkessel dann rückgestellt hat, das war wirklich sehr beeindruckend.
Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Jetzt ist es so gekommen. Deswegen auch Glückwunsch an die MT Melsung und alle anderen deutschen Teilnehmer in den Wettbewerben bei den Männern für die erfolgreiche Qualifikation für das Final Four. In jedem Fall absolut verdient. Und das werden natürlich tolle Events. Das ist doch gar keine Frage. Jetzt wechseln wir aber von den Männern zu den Frauen. Und wir können direkt sagen, herzlichen Glückwunsch an den Thüringer HC zum Gewinn der European League. Hoch beeindruckend, ein schon sehr souveränes Halbfinale und dann ein Endspiel, das hat mich richtig vom Hocker gerissen, muss ich zugeben. Also ich fand's phänomenal. Wie war's in der Halle in Graz?
In der Halle in Graz war es ähnlich. Also man hat ja schon viele Final Four Turniere gesehen, wo das Endspiel dann nicht unbedingt der Brüller war. Aber hier war es wirklich, es war das herausragende Spiel des gesamten Turniers. Spielerisch war das Turnier sowieso gut. Zuschauer hätten ein paar mehr da sein können. Aber es war natürlich hoch emotional. Auf der einen Seite der gelbe Block aus Ikast im Finale und auf der anderen Seite der rote Block des Thüringer HC. Und eigentlich waren die Rollen klar verteilt. Die Thüringer haben selber gesagt, wir wollten ins Finale. Vor 2 Jahren sind sie im Halbfinale eben an ICAST gescheitert. Sie haben das Finale erreicht und dann hat man ja häufiger schon den Fall, wenn eine Mannschaft dieses Ziel dann schon erreicht hat, dass es dann im Finale vielleicht nicht mehr so läuft. Aber dann muss man wirklich sagen, ICAST hat ein Tempo vorgelegt und eine Dynamik. Das war sensationell. Und dann kam eben der THC, der hat sich immer wieder dagegen gestellt. Sie sind nachgelaufen, tolles Rückzugsverhalten. Vorne Johanna Reichert, hinten Dina Eckerle. Und dann sagt Herbert Müller, der Trainer, so schön, unser Ziel war, wenn wir in der 50. Minute vorne liegen, dann gewinnen wir das Ding. Das hat er seiner Mannschaft vorher gesagt. Es war die 51. Minute, als seine Mannschaft dann in Führung ging und dann das Ding wirklich bis zum Ende souverän durchgespielt hat. Auch nochmal eine kleine Schwächephase in den letzten 3 Minuten, wo ICAST dann 4 Tore wirft. Aber sensationell. Also dieses Spiel war eines Champions League-Finalturniers wirklich. Das war Werbung für den Frauenhandball, ein super Spiel und taktische Meisterleistung des Thüringer HC. Und natürlich 2 Spielerinnen, die das Finale geprägt haben, mit Johanna Reichert, die 13 Tore wirft, und Dina Eckerle, die 12 Bälle hält. Zu Reichert nur der Fakt überhaupt, sie macht am Finalwochenende 29 Tore in 2 Spielen, wirft insgesamt von der Gruppenphase bis zum Endspiel 110 Tore, was ein Schnitt von 11 Toren pro European League Spiel macht. Das sind für unsere Männerhandballfreunde 3,4 Tore im Schnitt mehr, als Matthias Gitzel pro Spiel in der Champions League gemacht hat. Und ja, also was die gemacht hat, das war einfach unbeschreiblich.
Also nach dem Halbfinale habe ich schon gedacht, was ist denn bitte da los? 16 Tore von Johanna Reichert. Jetzt müssen wir fairerweise dazu sagen, wenn du gerade den Vergleich mit Matthias Gitzel aufmachst, sie wirft auch die 7 Meter, aber sie macht sie halt auch rein. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Und 29 Treffer in 2 Spielen, boah. Und vor dem Finale habe ich noch gedacht, Mensch, wenn die jetzt nur wieder über Johanna Reichert gehen, ob die Kraft hat, in 2 Spielen an 2 Tagen so eine Leistung zu bringen. Und ja, hat sie. Das ist wirklich eine fantastische Spielerin. Die Mentalität, die sie ausstrahlt und der Biss und die Leidenschaft, das ist, ja, das ist etwas, das würde ich mir übrigens in der deutschen Frauennationalmannschaft auch mal wünschen. Die hat leider den falschen Pass, kann man nicht anders sagen.
Ja, ist dann so, ja, aber wirklich, ich habe auch gedacht, irgendwann ist sie mit den Kräften am Ende, aber sie ist immer durch. Und das Interessante bei ihr ist, ich habe mit ihr nach 2 Spielen geredet, Halbfinale und Finale, sie zählt ihre Tore gar nicht. Sie weiß nie, wie viele Tore sie gerade erzielt hat. Und sie sagt dann eben, okay, nach dem Spiel kommt irgendjemand und sagt, ich habe so und so viele Tore gemacht. Und sie sagt, okay, das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Und ja, man muss ja natürlich auch sagen, das Spiel der Thüringer ist sehr auf sie zugeschnitten im Angriff. Das heißt auch, dass sie eben genauso in die Position gebracht wird von ihren Mitspielerinnen. Und dass es dann eben auch so ist, dass der Rest der Mannschaft im Angriff dann noch für sie spielt. Sie muss keine Abwehr spielen. Und deswegen ist es einfach auch so für sie, das sagt sie selber, auch einfacher, diese Anzahl der Tore dann noch zu werfen. Ich muss ja sagen, zu den 29 Toren im Finalwochenende kamen ja schon 26 im Viertelfinale dazu.
Ja, wo sie dem Thüringer HC, ich will nicht sagen, den Arsch gerettet hat in den beiden Spielen gegen Valencia, genau, aber so. Vielleicht kann man es auch durchaus so ausdrücken. Sie kommt übrigens aus Korneuburg, das ist eine Gemeinde in Niederösterreich im Weinviertel mit unter 14.000 Einwohnern. Also meine Güte, da haben sie aber auch eine absolute Starspielerin und sie ist auch MVP geworden und natürlich auch Torschützenkönigin des Wettbewerbs. Das ist ja im Prinzip bei solchen Zahlen außer Frage. Kannst du abschließen, weil man hört ja schon im Hintergrund, gleich geht's los bei dir, ja, mit der nächsten Fahrt. Kannst du das kurz noch einordnen, was das bedeutet für den deutschen Frauenhandball? So ein tolles Turnier mit einem Sieg des Thüringer HC. Blomberg leider ohne Medaille, zweimal chancenlos, so würde ich es eigentlich ausdrücken. Aber was bedeutet das aus deiner Sicht?
Also vielleicht noch einen Satz dazu zu Blomberg. Blomberg hat im Halbfinale gegen IKAS viel zu viel Respekt gehabt in der ersten Halbzeit. Lag 6-16 hinten, hat sich dann wieder ein bisschen berappelt in der zweiten Halbzeit. Im Spiel um Platz 3 gegen Dijon, das gleiche Bild, erste Halbzeit versemmelt. Nach der Pause war es dann viel besser, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Also Blomberg hat auf jeden Fall die Erfahrung gefehlt. Und sie hat auch verdient den vierten Platz gewonnen. Aber es hat auch Steffen Brückner gesagt, so ein Turnier, wenn du es einmal gespielt hast, dann hast du für dieses nächste Mal vielleicht die Erfahrung. Und da muss man eben mal sehen, wie sich Blomberg dann auch in der kommenden Saison dann entwickelt. Generell natürlich die erste Konsequenz durch den THC-Sieg ist, Deutschland bekommt, wenn ein Verein es will, einen zusätzlichen Platz in der European League nächstes Jahr. Das heißt eben, es sind nicht 4 Mannschaften, die in der European League spielen können, sondern 5. Heißt auch, der Bundesliga-Sechste hat noch die Chance, in der European League mitzuspielen, weil es ist jetzt nicht so, dass der European League-Sieger sich für die Champions League qualifiziert, sondern man gewinnt für sich oder sein Land eben einen zusätzlichen Platz im gleichen Wettbewerb. Und da der THC als Halbfinalist in der Liga ja schon dabei ist, in der European League, wird dann eben ein anderer Verein diese Chance wahrnehmen können. Und ja, es gab in Graz auch schon einige Diskussion, ob nicht die Bundesliga nächste Saison vielleicht auch nochmal eine Wildcard anstreben wird in der Champions League. Sie hatten 3 Mannschaften in der European League im Viertelfinale, Ludwigsburg in der Champions League im Viertelfinale, die Vipers sind nicht mehr dabei. Ob 3 rumänische Clubs nächstes Jahr dabei sind, weiß auch niemand. Also vielleicht will ja ein deutscher Verein die Wildcard in der Champions League haben, muss man eben mal sehen.
Stimmt, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich könnte mir vorstellen, dass Borussia Dortmund großes Interesse hat, in der Champions League zu spielen, angesichts der Transfers, die sie bislang auch getätigt haben, beziehungsweise der Vertragsverlängerung. Also das ist sicherlich ein Verein, der dafür in Frage kommt. Der Thüringer HC möchte das, glaube ich, nicht. Das ist zumindest mein Gefühl. Die fühlen sich in der European League sehr wohl und zu Hause. Und man hat ja jetzt auch gesehen, dass es anscheinend ein Wettbewerb ist, der wie für den THC gemacht ist. Nicht ganz so viele Spiele, nicht ganz so viel Belastung, auch für den Etat. Und am Ende haben sie das Ding sogar gewonnen. Also von daher, mein Gefühl sagt mir, Borussia Dortmund wird es auf jeden Fall versuchen. Ob sie dann hinterher das Upgrade bekommen, steht noch auf einem anderen Platz. Und eine Sache wollte ich zum Abschluss noch loswerden, bevor wir dann gleich rübergehen zum Interview der Woche. Und da sprechen wir ja auch darüber, wie wir den Frauenhandball größer machen können. Und jetzt hat eben der Thüringer HC die European League gewonnen. Und ich finde, das ist eine ganz fantastische Geschichte, ist eine super Sache. Da hätte eigentlich niemand mit gerechnet. Wir haben es ja eben ausführlich besprochen. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn dann niemand vom DHB vor Ort ist in Graz, bei 2 deutschen Mannschaften, die bei diesem Final Four unterwegs sind, dass der Präsident nicht da ist, dass der Bundestrainer nicht da ist, dass der Sportdirektor nicht da ist, das finde ich äußerst schwach. Also wollen wir den Frauenhandball entsprechend repräsentieren? Ich finde, es gehört sich, vor Ort zu sein. Und das ist eigentlich das Mindeste. Ja, da war niemand. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Es wird immer davon gesprochen, man möchte etwas für den Frauenhandball tun und so weiter und so fort. Man möchte Leistungszentren haben und installieren. All diese Themen, die jetzt schon seit vielen Jahren ja angegangen werden, aber dann noch nicht so richtig. Jetzt gab es zuletzt dazu eine Pressemitteilung. Ich finde es äußerst schwach. Es heißt Hands Up for More jetzt im Jahr der Heimweltmeisterschaft. Aber all diese Werbeslogan, diese Kampagnen, das sind leere Worthülsen, wenn man sie nicht entsprechend auch füllt und lebt. Und das machen diejenigen, die sich darum kümmern, anscheinend nicht. Und sie waren halt in Graz nicht vor Ort. Und das möchte ich an dieser Stelle auch monieren. Ich finde es einfach sehr, sehr schwach und ein bisschen bezeichnend. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch nicht wirklich verwundert darüber. So, jetzt habe ich mich kurz nochmal aufgeregt, Zeit durchzuatmen. Kurze Pause, wir sind dann sofort zurück mit dem Interview der Woche. Auch in dieser Woche haben wir natürlich zum Abschluss der Sendung ein Interview für euch. Ihr kennt das. Und was ihr auch kennt, ist der Hinweis zunächst mal auf patreon.com/kreisab oder ihr schaut vorbei in den Shownotes dieser Sendung. Da findet ihr einen Link zu PayPal. Falls ihr sagt, ah, Kreisab, das ist eine coole Sache, das wollen wir mal unterstützen, dann könnt ihr das da tun. Überhaupt gar kein Problem. Da seid ihr an der richtigen Adresse. Und die richtige Adresse ist auch bei Social Media vorbeizuschauen. Und zwar bei Facebook, Twitter, YouTube oder auch bei Instagram. Bei Instagram natürlich auch mal mit der ein oder anderen Umfrage, mit einer Breaking News und eure Meinung dazu ist dann auch manchmal gefragt. Also macht das sehr, sehr gerne. Da hole ich mir auch ein bisschen ja eure Sichtweise rein in die nächste Sendung vielleicht, dann, wo ich dann über ein Thema sprechen werde, was eine Breaking News war, zum Beispiel eine Verletzung eines Spielers oder ein Wechsel oder wie auch immer. Also schaut vorbei und ja, das wäre eine tolle Sache. Und jetzt spreche ich mit einem Gast. Ja, sie ist sie Deutschlands Social Media Handball Queen? Kann man das so sagen? Naja, die Frage wird sie mir gleich vielleicht beantworten. Ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen an Josephine Schneiders. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
Hallo, Sascha. Ja, schön, dass es geklappt hat und ich heute mal mit dir ein bisschen sprechen darf.
Ja, das freut mich total, weil wir jetzt seit einiger Zeit mal überlegt haben, wann kriegen wir das hin? Und es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können. Ich habe das ja gerade so ein bisschen angedeutet. Du bist die deutsche Handballspielerin, die die meisten Follower bei Instagram hat, mit großem Abstand. Es sind bald 44.000, also wenn es ausgestrahlt wird, bist du vielleicht schon in Richtung 45.000 unterwegs. Und das ist ein interessantes Thema. Dann ist ein Thema, dass du ja in der zweiten Liga spielst aktuell noch, beziehungsweise das quasi schon nicht mehr tust. Du hast jetzt eine Handballpause, die du einlegst. Dafür gibt es bestimmte Gründe, denn du bist ja im Job auch viel im Handball unterwegs. Wir sprechen über Druck und Erwartungshaltung. Dann hast du dich verletzt und hast damit Probleme und du gehst mit all dem sehr, sehr offen und ehrlich um. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Lass uns damit mal beginnen. Das authentisch zu sein, das A und O ist, wenn man sowas macht. Kann man das so sagen?
Ja, kann man. Ich glaube aber, dass vieles, was auf Social Media stattfindet, letztendlich überhaupt nicht authentisch ist. Ich würde aber dann einfach mal ganz selbstbewusst behaupten, dass wirklich bei mir 80-90%, die ich zeige, wirklich auch sehr authentisch und ehrlich sind, ja.
Das heißt, 10-20% sind nicht authentisch? Nein.
Naja, also um natürlich auch ein bisschen Geld zu verdienen, sage ich mal, mit Social Media gehören natürlich auch mal Werbeanzeigen, Kooperationen und sowas dazu. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass 10-20% nicht ehrlich sind, meine ich damit zum Beispiel, dass man mal eine Kooperation dreht und die wird dann erst eine Woche später hochgeladen und ist nicht ganz so ehrlich, sage ich mal, vom Zeitpunkt. Sowas in die Richtung meinte ich. Aber sonst würde ich sagen, bin ich wirklich die Jojo, die man so auch auf der Straße treffen würde.
Ja, und das ist das, was, glaube ich, die Leute generell auch begeistert und auch abholt und mitnimmt. Und ich kenne das aus anderen Formaten, die ich moderiere. Ich moderiere ja einmal in der Woche so einen Podcast über Borussia Dortmund bei den Ruhrnachrichten hier in Dortmund. Und das ist etwas, wo wir gemerkt haben, gerade am Anfang, da sprechen wir immer so 10, 15 Minuten über persönliche Dinge, die uns im Alltag passiert sind oder Hörer haben uns angesprochen und haben ein bisschen mit uns gequatscht. Und das begeistert die Leute total. Die haben Bock drauf, weil das so 1:1 passiert ist. Ich weiß nicht, als du mit dem Ganzen angefangen hast, weiß ich nicht, wie lange das her ist, das kannst du vielleicht gleich auch mal erzählen. Was waren da so deine Grundgedanken, was du überhaupt machen willst?
Also Grundgedanke war damals, oh, ich habe total Langeweile, weil das war während Corona. Und das war so, dass ich mich total gesträubt habe, TikTok runterzuladen. Und dann hatte man aber wirklich nicht viel zu tun. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die App mal runterzuladen. Und ja, dann bist du relativ schnell da drin, dass der Algorithmus dich auch versteht. Und dann habe ich so für mich gemerkt, okay, es gibt ja hier niemanden, der Handball zeigt. So wirklich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, ich zeige jetzt mal so ein bisschen was aus meiner Handballwelt, sage ich mal, und wie das jetzt gerade so ist, dass wir auch nicht spielen dürfen, dass man viel zu Hause sitzt. Und dann ging es natürlich wieder los, auch mit Spielbetrieb und Trainingsbetrieb. Und da habe ich die Leute halt einfach weiterhin mitgenommen. Und ich muss sagen, bei TikTok ging es auch super, super schnell auf die 10.000 zu, sodass ich gedacht habe, boah, das ist wirklich eine Nische, die wird überhaupt nicht bespielt. Und dann hat es so 2 Jahre gedauert, bis ich mich auch getraut habe, das auch bei Instagram zu machen. Und Instagram, würde ich sagen, mache ich jetzt so professionell knapp 1,5 bis 2 Jahre so.
Vielleicht sollten wir das mal erklären, was das bedeutet, sowas professionell zu machen, weil du verdienst ja einen Großteil, vielleicht sogar all das, was du als Lebensunterhalt hast, eben genau damit. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Leute denken, glaube ich, auch oft, ja, wenn dann so ein, zwei Sachen am Tag da gepostet werden, das kann ja nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Man muss sich natürlich auch Gedanken darüber machen, weil man kann ja nicht immer nur erzählen, ja, ich gehe gerade zum Training und so war die Einheit und jetzt komme ich wieder zurück. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sehr, sehr kreativ sein. Nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Social-Media-Arbeit.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass Leute ganz oft vergessen, dass hinter diesem ganzen ich zeige nur mich, natürlich auch diese ganz typischen Bürokram-Sachen liegen, wie zum Beispiel Steuern und so weiter. Ich bin ganz normal selbstständig gemeldet und muss natürlich dann alles im Background auch irgendwie selbst managen, sage ich mal. Ich bin Ende letzten Jahres dann in ein Management tatsächlich gewechselt. Der kümmert sich quasi mittlerweile um meine Mails und meine ganzen Anfragen, weil mir das dann auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, noch zusätzlich zu dem Handball. Und mein Alltag ist eigentlich, dass ich, klar, der hat sich jetzt während meiner Verletzung sehr verändert, aber sonst war es eben so, dass ich morgens aufgestanden bin. Dann ist es oftmals so, dass man das Handy halt öffnet und erstmal alle Anfragen und alle DMs checkt und erstmal ganz viele Sachen beantwortet. Das ist eigentlich so das Erste gewesen. Dann war es eben so, dass ich ins Krafttraining gegangen bin. Da habe ich natürlich auch immer eigentlich alles gefilmt, um den Leuten das zu zeigen. Dann nach dem Krafttraining eben meistens Essen gemacht, währenddessen alles gecuttet und hochgeladen. Ja, dann standen meistens nachmittags noch irgendwelche Sachen an. Ich hatte oftmals natürlich auch so Termine wie jetzt, so Podcast-Sachen oder man kümmert sich dann um die Steuern und so weiter. Also sowas ist eigentlich auch jeden Tag irgendwie angefallen. Dann abends natürlich nochmal Training und ja, rund um das Ganze managt man natürlich noch so seinen Content und seinen Account und versucht da möglichst präsent zu sein, weil die App, also Instagram spreche ich jetzt davon, bestraft dich natürlich auch, ne? Also wenn du nicht so viel postest und nicht so aktiv bist, dann landest du ganz schnell irgendwo in der Ecke und Leute schauen auch nicht mehr so viel hin. Und da muss man natürlich dann auch für sich wissen, okay, wenn ich mal irgendwie einen Monat, so wie ich jetzt im Februar, eine Pause mache, weil es mir auch einfach nicht gut geht, dann muss mir aber auch bewusst sein, dass meine Zahlen stagnieren, ich dementsprechend kein Geld verdienen werde und dementsprechend halt mal einen Monat nicht so gut leben kann, sage ich mal, ne?
Das heißt, es ist schon unfassbar davon abhängig, dass man sehr, sehr aktiv ist. Du hast jetzt eben auch gesagt, du hast irgendwann gemerkt, ja, da macht ja keiner was im Handball. Das finde ich ist eine interessante Aussage von dir. Du hast also das Gefühl, du bist mehr oder weniger in so eine Marktlücke reingestoßen. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Als ich angefangen habe, gab es niemanden, würde ich sagen. Und mittlerweile, muss man ja so sagen, gibt es schon mehr Leute, die sich zeigen, sage ich mal, auf Social Media und auch ihren Handballalltag zeigen. Ich würde trotzdem wirklich auch behaupten, dass ich die Einzige bin, die es schafft, auch diese Nahbarkeit zu zeigen und auch viele Hintergründe, sage ich mal, aus diesem Sport ehrlich zu zeigen. Es liegt, glaube ich, aber gar nicht daran, dass andere, die das auch versuchen oder machen, das gar nicht könnten, sondern du bist natürlich auch, wenn du ein Vertragsspieler oder Spielerin bist, an deinen Verein auch so ein bisschen gebunden. Und Themen wie ich jetzt zum Beispiel anzusprechen, wie hey, wir verdienen übrigens das und das und man kann davon nicht leben und nicht mal eine Wohnung bezahlen, das trauen sich natürlich auch nicht viele Spieler oder Spielerinnen, sage ich mal, öffentlich so zu besprechen, weil du natürlich dann auch mit deinem Verein Ärger bekommen könntest, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich meine, in manchen Verträgen steht ja auch drin, hier bitte nichts erzählen. Das ist ein super Beispiel, was du da gerade bringst. Ich möchte da mal Namen in den Raum werfen, und zwar Lena Hausherr. Die spielt ja hier bei mir sozusagen vor der Haustür bei Borussia Dortmund, hat gerade eine Kreuzbandreha, die sie durchläuft, und hat auch noch andere, wie ich finde, nicht vielleicht für mich unbedingt hochspannende Themen, weil ich keine Frau bin, aber da hat sie ein paar Themen, die total spannend sind. Natürlich auch ja für eine gewisse Anzahl an Follower oder Followerinnen, die dann halt sagen, okay, das ist genau das Thema, die macht das ja jetzt auch. Und ich frage mich dann, wie läuft das in dem Moment, wo sie wieder spielt, wo sie ganz normal in den Trainingsalltag eingebunden ist? Weil dann fehlt dir ja diese Zeit, die du aktuell hast. Und du hast das ja zuletzt gesagt, du hast eine Pause gemacht. Jetzt machst du eine Handballpause und dann hast du natürlich wieder mehr Zeit für deine Arbeit. Also nochmal, man darf nicht unterschätzen, wie viel Zeit das kostet. Das ist kein 5 Minuten oder 10 Minuten am Tag Job, um Gottes Willen.
Ja, also tatsächlich schön, dass du Lena ansprichst, weil ich hatte relativ engen Kontakt zu ihr rund um diese Verletzung und ich hatte ihr so ein bisschen den finalen Anstoß gegeben, hey komm, jetzt hast du doch die Zeit, jetzt setz dich hin und mach's endlich, weil sie schon länger auch überlegt hatte, das auch so zu machen. Und ich finde, sie zeigt sich total sympathisch, auch nahbar, auch wirklich mal Seiten so hier, wenn eine Verletzung stattfindet, das gehört auch dazu, ne? Also, dass man nicht nur körperlich auch wieder fit werden muss, sondern vielleicht auch auch mentale Themen dann immer so ein bisschen bearbeiten muss. Und umso schöner finde ich es, dass so jemand wie Lena, die jetzt auch in der ersten Bundesliga wirklich auch bei einem Top-Club spielt, sich das auch traut, das so zu machen.
Bräuchten wir mehr davon? Deutlich mehr?
Also ich sage immer, Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Also ich feiere das immer total. Jede Person, die ich sehe, die das macht, unterstütze ich. Und ich bin da wirklich so ein, ja, man sagt auf Social Media immer so Girls Girl. Also ich finde das immer total schön, wenn andere Frauen das machen im Sport, gerade auch im Handballsport. Ich muss aber sagen, dass ich mir dann natürlich auch wünschen würde, dass ja eben so Themen wie Verletzungen, mentale Gesundheit, auch die finanzielle Belastung, die man trägt, einfach wenn man Leistungssport macht, dass solche Themen wirklich mehr thematisiert werden, um wirklich auch ja darauf hinzuweisen, dass diese Themen einfach stattfinden und dass man nicht so dieses oh, Leistungssport ist so toll und Profisport ist so toll, das ist mir dann teilweise zu sehr diese positive Bubble, weil es gibt eben auch einfach Themen, finde ich, über die man aufklären sollte und wo Jugendliche, die ja vor allem auf diesen Plattformen unterwegs sind, aufgeklärt werden, dass wenn sie sich für diesen Job entscheiden, aber eben auch negative Themen dazukommen könnten.
Dann lass uns doch genau darüber mal sprechen, weil jetzt haben wir ja die Möglichkeit, also keiner sagt uns, dass wir das nicht tun können, im Gegenteil, ich finde das wichtig, dass wir jetzt hier die Möglichkeit dazu nutzen. Du hast erstmal mentale Gesundheit angesprochen. Mentale Gesundheit ist ein Thema, das immer größer wird. Also ich habe das Gefühl, dass es da kein Limit gibt sozusagen, sondern ja, zuletzt war hier Nils Kaiser auch zu Gast, mit dem ich da sehr, sehr intensiv in einem langen Einzelinterview auch drüber gesprochen habe, der auch gesagt hat, ja, manchmal sind die Reaktionen dann vielleicht auch der Mitspieler nicht so, wie man sich das vorstellt. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie wird das wahrgenommen von deinen Mitspielerinnen? Supporten die dich da auch oder sehen die das teilweise vielleicht sogar kritisch?
Da kann ich dir eine ganz ehrliche Antwort geben. Also als ich angefangen habe, wurde es schon belächelt. Gerade auch von Mitspielerinnen, die vielleicht jetzt nicht diese TikTok-Generation sind, sage ich jetzt mal, und die nicht so viel auf Social Media unterwegs sind. Gerade auch jetzt, sage ich mal, von Leuten innerhalb des Vereins, die vielleicht nicht direkt im Team sind, war es schon, glaube ich, so, dass es beäugt worden ist. Was ich aber dir auch ehrlich sagen kann, ist, sobald die ersten bezahlten Aufträge kommen und Leute merken, okay, das läuft ja richtig gut, dann ist das auf einmal nicht mehr so und dann finden es auf einmal alle ganz toll und haben total Respekt davor. Und dementsprechend ist es so, dass ich aus meinem Umfeld, aus meiner Mannschaft überhaupt kein negatives Feedback bekomme, sondern eher sehr, sehr positiv. Aber es war natürlich anders, als man das Ganze gestartet hat. Und das sehe ich natürlich auch bei vielen, die das jetzt, sage ich mal, versuchen, dass die mir darüber berichten, so hier innerhalb von meiner Mannschaft, die belächeln das oder machen mal Sprüche, soll ich das weitermachen, wo ich immer sage, ja, auf jeden Fall, weil sobald du erfolgreich damit bist, kommt da gar nichts mehr.
Ja, das ist aber auch natürlich eine Frage der Generation. Kann ich verstehen, dass jemand, der vielleicht deutlich älter ist, sagt, boah, um Gottes Willen, was macht sie da? Ich finde aber auch, dass es ja aufzeigt, dass du dir sehr viel Respekt erarbeitet hast mit dem, was du gemacht hast in den letzten Jahren, weil das ja im Prinzip beispiellos ist in Deutschland. Das kennen wir so nicht. Wenn wir jetzt mal schauen, was die männlichen Spieler machen, also reden wir mal von den absoluten Topspielern, ja, die posten dann mal immer irgendwie ein Foto oder eine Spielszene oder sowas in der Art. Aber so richtig viel, so intensiv wie du das machst, ich kenne da keinen Spieler im männlichen Bereich. Du?
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt natürlich jetzt so langsam welche, glaube ich, die sich das schon vorstellen könnten. Aber ich glaube, im männlichen Bereich ist das auch nochmal was anderes, weil gerade auf Social Media sieht man ja jetzt außerhalb vom Thema Sport schon auch deutlich mehr Frauen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber es gibt schon mehr Frauen, die ihren Alltag so zeigen. Es sind schon weniger Männer. Ich weiß nicht, ob das dann auch so ein bisschen was damit zu tun hat, jetzt auf den Sport bezogen, hier wird dann in der Kabine mal ein Spruch gemacht, bin ich dann in der Hierarchie nicht so angesehen, weil Männer sind ja schon sehr viel oder öfter, sage ich mal, als Frauen in diesem Hierarchie-Ding drin, dass sie gerne angesehen sein wollen im Team. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass sich das dann nicht so viele trauen.
Könnte ein Aspekt auch sein, dass sie diesen Weg, darüber vielleicht dann auch Geld zu verdienen, nicht unbedingt so nötig haben, weil die Gehälter im Männerhandball natürlich deutlich höher sind als im Frauenbereich?
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass die Belastung, sage ich mal, also Männer in der ersten Liga, gerade bei den Top-Teams, wenn wir jetzt von denen sprechen, die haben natürlich auch einen anderen Alltag als jetzt eine Handballerin wie ich. Also die haben schon, sage ich mal, auch weniger Zeit. Trotzdem glaube ich, dass die über Sponsorenverträge mit sämtlichen Marken sich ja dann auch als Top-Spieler ein zweites Gehalt, sage ich mal, dazu verdienen können und dementsprechend gar nicht darauf angewiesen sind, auch ihr Privatleben so preiszugeben. Weil ich glaube, das wollen auch viele Spieler nicht, die jetzt, sage ich mal, auch in der Öffentlichkeit sowieso stehen als Nationalspieler oder Topspieler. Weil wenn du natürlich dein Privatleben auch viel zeigst und da bin ich zum Beispiel mal Kaffee trinken oder das sind meine Themen, du machst dich natürlich erstens auch für die Fans total verletzlich. Und viele wissen dann natürlich, okay, das macht er in seinem Privatleben. Und ich glaube, dass dann viele Fans natürlich auch denken, man ist nahbarer und greifbarer für den Fan, sage ich mal. Und ich glaube, das wollen viele Spieler gar nicht.
Du hast jetzt gerade gesagt, verletzlich. Spürst du für dich eine Verletzlichkeit in dem, was du machst, dass du nahbar bist? Weil du erzählst ja extrem offen über das, was ja, was in deinen Gedanken rumschwirrt, womit du dich beschäftigst, was deine Probleme und Sorgen sind, das ist sehr, sehr offen. Bist du verletzlich?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich sehr verletzlich mache. Ich muss aber sagen, dass ich mich dadurch nur stärker fühle. Also dadurch, dass ich meine Themen und meine Probleme, sage ich mal, so offen preisgebe und sie jeder sich einfach mal so eben durchlesen kann, fühle ich mich total stark. Weil letztendlich jedem, dem ich dann persönlich gegenübertrete, weiß ganz genau, wie es bei mir aussieht und was bei mir so abgeht. Und weiß nicht, also es ist total easy dann für mich, Leuten gegenüberzutreten, weil ich weiß, okay, die wissen eh gefühlt so alles über mich, was ich eben so auf Social Media kommuniziere.
Warst du immer schon ein so offener Typ, ich sag mal auch mit 16, 17, 18, 19, du bist ja auch deutsche A-Jugendmeisterin geworden mit Bayer Leverkusen, warst du immer schon so ein Typ oder hat sich das jetzt auch durch diese Nummer bei Social Media so entwickelt?
Also ich würde sagen, ich war schon immer ein offener und sehr kommunikativer Typ. Ich glaube, das würden die Mädels von damals auch so bestätigen, aber ich muss sagen, durch meine Arbeit jetzt auf Social Media bin ich schon nochmal offener und auch einfach, ja, schon auch kommunikativer geworden, weil letztendlich verkaufe ich ja auch meine Marke, also mich selbst so in dem Sinne. Und alle, die auf mein Profil kommen, Marken zum Beispiel oder potenzielle Kunden, möchten ja dann eventuell etwas von meinem Produkt in Anführungszeichen kaufen. Ich spreche jetzt hier von Kooperation. Und dementsprechend muss man sich natürlich auch mit möglichen Kunden besser austauschen können. Und ganz viele Dinge musste ich auch das erste Mal machen, zum Beispiel in Hallen gehen und auf einmal da irgendwelche Topspieler filmen, interviewen und so weiter. Und ich glaube, dadurch wird man natürlich auch mutiger, aber auch kommunikativer.
Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht erzählen, wie das für mich persönlich ist. Diese Nummer mit dem Podcast über Borussia Dortmund ist so groß, dass ich eigentlich regelmäßig und also bei jedem Heimspiel sowieso von irgendeinem auf der Straße angesprochen werde. Jetzt bist du im Handball natürlich schon in gewisser Form outstanding und stichst da heraus. Wenn du jetzt zum Beispiel zu so einem Turnier fährst, wie im vergangenen Januar und bist dann in Herning in dieser großen Halle da und auch in der Fanzone, da wirst du ja wahrscheinlich auch erkannt. Wie ist das dann für dich?
Ich habe gerade kurz überlegt, als du es gesagt hast, ob ich mich erinnern kann, wann ich das erste Mal erkannt worden bin. Und ich glaube, das war beim Tag des Handballs 2023. Und das war so ganz surreal für mich, weil man dann natürlich auf einmal sieht, okay, einem folgen jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht 15.000 Menschen oder so. Und dann bist du in der Arena und siehst so, okay, das sind so viele Menschen, die mich mittlerweile verfolgen. Das ist schon richtig crazy. Mittlerweile ist das natürlich irgendwie normal geworden, sag ich mal. Was auch irgendwie krass ist, dass das auch so schnell geht, dass es normal wird. Aber ja, also wenn ich jetzt irgendwie mir ein Spiel irgendwo mal anschaue oder bei diesen Turnieren unterwegs bin, ist es auf jeden Fall regelmäßig so, dass ich erkannt werde und dass Leute sich auch ganz oft bei mir bedanken, dass ich so offen über Verletzungen und diese ganzen Themen spreche. Und das ist natürlich das schönste Feedback, was man so bekommen kann, weil auf Social Media kriege ich natürlich unfassbar viele Nachrichten. Die sind natürlich aber nicht so schön, wie wenn dir das wirklich jemand mal persönlich ins Gesicht sagt.
Ich muss auch sagen, das ist natürlich dann der Vorteil auch, wenn die Leute zu einem kommen, die sind immer unfassbar freundlich, was sicherlich auch daran liegt, dass sie diesen Content, den sie da konsumieren, in dem Fall ja deinen Inhalt, dein Leben, deine Offenheit und so weiter, dass die das ja gut finden, sonst würden sie es nicht konsumieren. Also die Chance, dass dich einer anspricht und sagt, nee, das finde ich aber total scheiße, was du machst, die ist halt relativ gering. Aber ich finde, es ist auch eine Form von Wertschätzung, die aufzeigt, dass das, was man macht, sehr gut ist. Und ich finde das auch immer sehr schmeichelhaft. Manchmal weiß ich auch gar nicht richtig, wie ich reagieren soll. Aber die Leute sind immer sehr, sehr freundlich und auch respektvoll. Das finde ich tatsächlich super. Liegt vielleicht auch daran, dass man eben sich so nahbar zeigt und bodenständig und vernünftig. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst, gedanklich zum Beginn unseres Gespräches, da hast du gesagt, ja, im Handball gab es sowas noch nicht. Hast du für dich das Gefühl, dass es dir auch gelingt, unsere Sportart dadurch ein bisschen größer zu machen? Weil das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Und ich sage mal, in deinem konkreten Fall sogar den Frauenhandball, denn das ist ein schwieriges Thema in Deutschland. Die Liga, die ist so semi-professionell unterwegs. Du bist jetzt in der zweiten Liga und hast da keine Möglichkeit, ausreichend Geld mit zu verdienen. Glaubst du hast es geschafft oder vielleicht schaffst du es noch? Ich weiß auch nicht, was da so deine Gedanken sind, dass das noch ein bisschen besser funktionieren kann in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass wir da noch deutlich mehr Gesichter brauchen. Ist super, dass du das machst, ist super, dass Lena das macht, aber wir könnten 10, 15 andere auch noch gut gebrauchen.
Ja, das sehe ich so wie du. Ich glaube, dass wir das Problem so ein bisschen theoretisch an der Wurzel packen müssten, weil ich glaube, wir können so viele wunderbare, tolle Handballfrauen auf Social Media haben, wie wir wollen. Das würde die Liga letztendlich jetzt nicht direkt professioneller machen, ne? Also ich glaube, da müsste man schon an mehreren Schrauben, sage ich jetzt mal, drehen, wie zum Beispiel die Übertragungen, aber auch, dass ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer immer noch in den Hallen rumlaufen, ne? Ohne die solche Spieltage gar nicht funktionieren würden. Ich habe natürlich da noch ein paar Einblicke von den Übertragungen, wie krass das eigentlich ist, dass so viele Leute, die da arbeiten, dafür gar nicht bezahlt werden, ne? Also das ist schon total verrückt, an wie vielen Ecken und Enden dann letztendlich noch gespart wird. Ich glaube, was wir wirklich brauchen in den nächsten Jahren, ist eine Nationalmannschaft, die es schafft, mal eine Medaille zu gewinnen, weil du das bei der Frauenfußball-EM gesehen hast, wie extrem sich diese Zuschauerzahlen in der kommenden Fußballsaison der Frauen verbessert haben. Ich glaube, wir bräuchten wirklich mal da so einen Wachrüttler, dass die Leute auch sehen, hey, die sind da, die sind erfolgreich. Leider ist es so, dass man oft über Erfolg gemessen wird. Und darüber könnte man dann vielleicht mit so Influencern wie mir zum Beispiel auch zusammenarbeiten, die sowas auch live vor Ort begleiten, um das so ein bisschen von mehreren Seiten zeigen zu können. Und ich glaube, dass wir darüber mehr Sponsoren kriegen würden, dass wir darüber ein bisschen professioneller werden könnten, dass darüber mehr Leute bezahlt werden könnten und dass eventuell auch mehr Spielerinnen davon leben könnten.
Jojo, das waren jetzt am Ende einige Konjunktive und hört sich nach einem verdammt langen Weg an. Das ist das Problem wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, dass das ein sehr langer Weg ist. Und ich glaube, dass, ja, ich tue mich immer schwer, das so zu sagen, aber ich sage dir auch hier ganz ehrlich, weil, ja, so bin ich halt einfach. Ich glaube auch, dass ganz viele nicht möchten, dass der Frauenhandball in Deutschland erfolgreicher wird.
Oh, da muss ich aber jetzt mal nachfragen. Woher kommt denn dieser Eindruck?
Also ich muss schon sagen, dass mir klar ist, dass natürlich die Männerhandballnationalmannschaft schon die letzten Jahre natürlich erfolgreicher war. Ne, das ist uns allen bewusst. Wir haben auch in Deutschland einen besseren Männerhandballnachwuchs, sage ich mal, den man jetzt dann auch in die Nationalmannschaften, sage ich mal, werfen kann. Natürlich sind da aber eben auch diese Sportinternate, von denen ich jetzt spreche, diese Stützpunkte viel professioneller aufgestellt, weshalb du die Spieler natürlich auch viel besser ausbilden kannst. Das ist, was ich meine mit das Problem an der Wurzel packen, weil wenn wir jetzt Spielerinnen, sage ich mal, von denen ich jetzt spreche, direkt in die Nationalmannschaft stecken wollen, wären wir natürlich nicht erfolgreicher. Ich glaube, dass ja der DHB schon ordentlichen Fokus auf die Männernationalmannschaft legt, eben aber auch, weil sie halt in den letzten Jahren erfolgreicher war.
Weißt du, ich finde, dass der Erfolg nicht immer alleine ausschlaggebend sein kann. Wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich am Anfang immer etwas investieren. Das hast du gemacht mit deiner Arbeit bei Social Media. Du hast sehr viel Zeit investiert, du hast Kreativität investiert, du bist sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal ins Risiko gegangen, weil du etwas ausprobiert hast und dann hast du am Ende etwas zurückbekommen. Das heißt, dieses Argument, es muss erst immer der Erfolg da sein, dann mache ich das und dann ist es toll, das kann ich so nicht zu 100% teilen. Ich finde beispielsweise erstmal sehr gut, dass es jetzt bei der Frauennationalmannschaft die gleichen Tagesgelder gibt, wie das bei den Männern ist, und frage mich, wie konnte das nicht immer schon so sein? Weil die trainieren in ihren Vereinen genauso oft, die fahren dann genauso lange zur Nationalmannschaft, die haben da jeden Tag bei den Turnieren genau die gleiche Belastung, wenn sie jeden zweiten Tag spielen und dann dazwischen noch teilweise Training, Krafttraining oder weiß der Geier was machen. Warum sollten die nur einen Cent weniger dafür bekommen? Und ich weiß, die Frauennationalmannschaft ist nicht so leicht vermarktbar wie die der Männer. Aber das ist der größte Handballverband der Welt. Dann soll er bitte auch entsprechende Gelder in die Frauennationalmannschaft investieren. In anderen Ländern wie Dänemark, Norwegen, Frankreich, Schweden, Niederlande ist das nicht im Ansatz eine Debatte. Da wird da gar nicht drüber diskutiert. Das ist so. Punkt.
Ja, und das Problem ist einfach, was ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel Ungarn, Niederlande und so weiter sehe, da werden diese Spiele von den Frauen übertragen im Free TV, weshalb Leute die Chance haben, sich diese Spiele anzuschauen, sich diese Spielerinnen anzuschauen. Ich kann jetzt nur Beispiel Tessie Wester nennen. Die hat bei Instagram, meine ich, lass mich lügen, 130 bis 150.000 Follower, so roundabout, weil sie natürlich eine extreme Präsenz hat, weil Leute wahrscheinlich eingeschalten haben und sie gesehen haben im Fernsehen und gedacht haben, boah, was ist das für eine wahnsinnig krasse Frau, die natürlich dann auch mit ihrer Nationalmannschaft erfolgreich war. Und ich glaube, das ist so ein multifaktorielles Ding, warum so eine Person dann Follower, sage ich mal, so dazu gewinnt. Aber trotzdem müssen die Mädels, sage ich mal, ja auch eine Chance haben, sich einer neuen Zielgruppe zu präsentieren und jetzt nicht nur hinter einer Paywall, sage ich mal, die zu verstecken, weil so können wir die ja gar nicht größer machen.
Was würdest du von der generellen Idee halten, zumindest mal ein Spiel pro Woche aus der Handball-Bundesliga Frauen bei YouTube for free den Leuten irgendwie zu präsentieren? Ich weiß, am besten im TV und am besten bei einem prominenten Sender. Das ist allerdings sehr schwierig. Ich kenne ja auch die Strukturen im Fernsehen. Das ist nicht immer ganz so leicht umzusetzen. Aber wäre das zumindest mal ein Ansatz? Ein Spiel pro Woche for free bei YouTube und am besten natürlich dann auch noch aus einer relativ schicken Halle, vielleicht auch mit finanzieller Unterstützung des DHB, denn für viele Vereine ist es gar nicht so leicht, eine entsprechende Halle zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise die Städte sind dann auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht klauserig, haben einfach die Kohle nicht dafür, um eine tolle Halle zu haben, aber vielleicht wäre das ein Ansatz, wenn es for free bei YouTube läuft, dann ist es ja auch eine Möglichkeit für Sponsoren, sich nochmal ganz anders zu präsentieren. Vielleicht denken wir da auch zu wenig out of the box, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, genau. Also ich glaube, dass man wirklich teilweise zu wenig außerhalb seiner eigenen Bubble denkt und man vielleicht da auch mal alles so ein bisschen neu denken muss, um den Mädels oder den Frauen, sage ich jetzt mal, eine Chance zu geben, sich nochmal anders zu präsentieren. Ich wäre Fan davon. Ich weiß natürlich, dass YouTube nicht mehr so die Plattform ist, wie sie es noch vor 5 bis 10 Jahren war. Also, dass das schon ein bisschen verloren hat, sage ich mal, an Zuschauerzahlen. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Möglichkeit wäre, wenn man es halt nicht so wie sonst jetzt hinter einer Paywall versteckt, ne?
Ja, eben. Das ist der Punkt. Also ich glaube, der Frauenhandball in Deutschland ist nicht so weit, sagen zu können, wir gehen jetzt hinter eine Paywall. Okay, die Liga hat das so entschieden. Ich weiß, dass einige Vereine das tatsächlich sehr, sehr kritisch sehen. Dass es einen Livestream aller Spiele der ersten und zweiten Liga gibt, halte ich für sehr, sehr wichtig, um eben diese Sichtbarkeit zu generieren. Aber bevor ich das vergesse, ich wollte noch 2, 3 andere Sachen auf jeden Fall ansprechen. Haben wir ja im Vorfeld auch ganz kurz drüber gesprochen. Nochmal über das Thema Druck und Erwartungshaltung. Ich habe das ja eben gesagt, du bist deutsche A-Jugendmeisterin geworden. Dann hat man ja irgendwann eine Erwartungshaltung an sich selber. Man hat aber auch eine Erwartung, die das Umfeld hat, mit der man auch umgehen muss. Du hast dann schon mal eine Handballpause eingelegt und bist dann zurückgekommen und hast wieder gespielt. Und das ja nicht irgendwie in der 5., 6., 7. Liga, sondern höherklassig. Was war das, was das Umfeld erwartet hat, was du selber erwartet hast? Und hast du da vielleicht auch teilweise, ohne dass die anderen das wollten, eine gewisse Form von Druck gespürt?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass das nicht bewusst von außen so mir mitgegeben worden ist, aber ich habe schon eine gewisse Erwartungshaltung und auch Druck verspürt. Man kam natürlich dann aus einem Verein wie Leverkusen, wo, sag ich mal, ja mittlerweile sehr viele Spielerinnen Erste Liga oder Nationalmannschaft sogar spielen. Siehe jetzt hier Mareike Thoma, ja, die super erfolgreich ist aktuell, oder auch eine Annika Lott. Die hat zum Beispiel ja vor mir gespielt auf meiner Position. Dementsprechend waren meine Spielzeiten natürlich sehr limitiert, was auch so ein bisschen dazu dann beigetragen hat, dass ich nicht mehr so viel Spaß einfach am Handball hatte und da mich dann auch für diese Handballpause einfach entschieden hatte. Also das war jetzt nicht nur, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern auch, weil andere Themen vorlagen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt in diesem Jahr, dass mir Handball doch schon sehr fehlt und dass ich dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine Chance geben möchte und auch schauen möchte, wo ich noch hinkommen könnte. Und dann hat sich das eben mit Mainz, ja, sag ich mal, entwickelt, dass ich wirklich auch relativ schnell eine schöne große Rolle bekommen habe, egal unter welchem Trainer oder Trainerin ich da jetzt spielen durfte. Und muss sagen, von Jahr zu Jahr ist das weniger geworden mit Erwartungshaltung und Druck. Aber wenn wir jetzt von diesem Thema nochmal sprechen, kann ich dir sagen, dass seitdem ich natürlich auch so groß auf Social Media bin, Leute auch in die Halle kommen, ja wegen mir, mir auch bewusst schreiben, hey, wir fahren heute 2 Stunden hierher, um dich spielen zu sehen. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen mit dem Thema Druck und Erwartungshaltung, weil man natürlich dann weiß, okay, da sind wirklich ein paar Leute, die wirklich wegen dir in diese Halle fahren, um dich spielen zu sehen. Und dann möchte man natürlich auch sich positiv präsentieren. Ich musste mich dann aber auch so ein bisschen davon lösen, dass ich dann jedes Mal ein perfektes Spiel machen muss, weil das kann man gar nicht. Also man kann nicht immer ein perfektes Spiel machen. Aber das war schon auch ein Thema die letzten Monate, dass ich halt wusste, okay, das sind schon Leute, die kommen extra wegen mir. Und pass auf, dass du jetzt nicht zu sehr dir Druck machst, dass du ja eben eigentlich für dein Team spielst, ne, und nicht für die Leute, die hierher fahren.
Hat dich das am Anfang ein bisschen überfrachtet?
Ich würde sagen, ja. Ich bin ja aber im dauerhaften Austausch mit einer Sportpsychologin, weshalb ich da echt einen Vorteil habe, dass ich wirklich wöchentlich oder auch mehrmals die Woche mit ihr dazu arbeiten konnte. Und das hat nicht lange gedauert, dass wir das Thema unter Kontrolle hatten.
Das klingt natürlich jetzt sehr positiv. Ich möchte aber da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, also ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was das Thema mentale Gesundheit angeht. Ich habe das hier schon einige Male besprochen und kann nur wiederholen, dass ich das extrem wichtig finde. Was belastet dich als Handballerin eigentlich am allermeisten?
Aktuell oder generell?
Nee, ich würde sagen eigentlich generell, weil aktuell machst du ja eine Pause. Aber was war das über all die Jahre, wo die mentale Belastung am größten war eigentlich?
Also ich würde schon sagen, dass wenn ich jetzt zurückschaue, was schon belastend war, war diese Mehrfachbelastung, als es dann anfing, dass Social Media schon groß geworden ist, dass ich gemerkt habe, es gab immer Phasen, entweder war ich sehr aktiv und sehr erfolgreich auf Social Media oder es hat sehr gut im Training funktioniert und in den Spielen. Also es war sehr schwierig, so einen Fokus zu finden und bei beiden 100% zu geben. Also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, gerade als es dann anfing, dass ich bei den großen Turnieren wirklich sehr viel gearbeitet habe. Und wenn du 3 Wochen, sage ich mal, du kennst das ja auch, bei so einem Turnier bist und wirklich wenig trainierst, trotzdem irgendwie spielst. Ich bin jetzt im Januar während der WM hin und her gejettet, sage ich mal. Sollte man ja jetzt auch nicht jedes Jahr machen. Aber da habe ich dann schon gemerkt, dass ich echt an meine Grenzen gekommen bin mit dieser Mehrfachbelastung, weshalb ich auch so ein bisschen den Stecker jetzt ziehen musste mit dem Thema Leistungshandball erstmal für die nächste Saison. Weil ich gemerkt habe, diese Belastung und dieses, ich möchte meinem Team und meinem Verein und meiner Trainerin auch irgendwie gerecht werden, aber auch mir selbst und meinen Followern, meiner Community, da wäre ich nicht mit glücklich geworden jetzt die nächsten Monate.
Ist das das Wichtigste, dass man gerade im Frauenhandball rechtzeitig erkennt, was zu viel für einen ist?
Ja, ich glaube schon. Also, dass man halt auch erkennt, okay, ist das eine Balance, mit der ich leben möchte, ne? Also, ich kann nur einen Riesenrespekt an alle Mädels aussprechen, die zweite Liga oder auch irgendwo in der ersten Liga spielen und die irgendwie noch 30, 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich habe Mädels im Team, die sind Krankenschwester, die arbeiten 40 Stunden im Schichtdienst bei der Polizei. Ich weiß nicht, wie die das machen, weil die trotzdem 6-mal die Woche in der Halle stehen. Und ich glaube, man muss wirklich für sich dann erkennen, bin ich hier an einem Punkt, macht mich der Handball noch so glücklich und macht mir das noch so viel Spaß und erfüllt mich das so, so sehr, dass ich diese Belastung so fahren kann? Oder bin ich mittlerweile an einem Punkt, dass ich mich ins Training schleppe, es macht mir keinen Spaß mehr und davon leben kann ich sowieso nicht. Ich zerreiß mich hier gerade an allen Baustellen, die ich habe. Dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob dieses Thema Leistungshandball plus Beruf und so weiter für einen so noch Sinn macht.
Ich habe den Eindruck, dass du für dich aktuell deine Antwort gefunden hast. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv.
Ja, also es war ein Thema, da habe ich sehr lange dran geknausert, sag ich mal. Also es war wirklich ein sehr belastendes und schweres Thema für mich. Ich habe viele Tränen vergossen, weil der Handball mir einfach sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist einfach mein Sport. Ich fühle mich da zu Hause. Ich weiß, dass da fast alle meine Freundschaften entstanden sind. Ich weiß, dass ich in Bretzenheim immer herzlich willkommen bin. Aber das Problem ist einfach, dass ich der Mannschaft bzw. meiner Rolle im Team langfristig nicht gerecht geworden wäre, wenn ich meinen Job hier und während der großen Turniere so ausführen möchte. Und ja, dann musste ich mich wirklich schweren Herzens dazu entscheiden. Ich weiß auch, dass viele das vielleicht nicht so nachvollziehen können. Aber ich möchte einfach ein Mensch sein, der auch ein bisschen Freizeit hat, der Zeit hat für seinen Hund, Zeit für seine Familie, für seinen Freund. Und das wäre einfach so langfristig nicht möglich gewesen, auf so vielen Baustellen, sage ich mal, gleichzeitig irgendwie tätig zu sein. Und damit wäre ich einfach nicht glücklich gewesen. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen.
Ja, das ist das entscheidende Wort, was du da gerade in den Mund genommen hast, dass du damit anscheinend glücklich bist, so wie du das jetzt aktuell machst. Mal gucken, was in 2-3 Jahren ist, aber wenn du so weitermachst wie aktuell, ist ja eher davon auszugehen, dass du weniger Zeit hast, um noch Handball zu spielen, aber gucken wir mal, wie das wird. Es ist ja auch so, dass du dir eine Verletzung zugezogen hast, ein Schleudertrauma, da hast du auch bei Social Media sehr offen drüber gesprochen. Das war auch nochmal eine harte Nummer.
Ja, das kannst du laut sagen. Also ich kann ja mal so ein bisschen berichten. Also die Verletzung ist ja im November aufgetreten. Das war eine ganz normale Spielsituation. Die Spielerin trifft mich halt an der höchsten Stelle im Sprungwurf. Das passiert aber einfach mal. Und ich bin eben hinten rüber gefallen und blöd gefallen und weiß auch noch ganz genau, wie ich vom Spielfeld runter bin. Dann musste ich natürlich 3 Angriffe aussetzen und habe dann aber gesagt, okay, ich möchte wieder spielen. Das Spiel war auch gegen einen Mitaufsteiger und man hat natürlich gedacht, ey, wir holen jetzt hier heute irgendwie Punkte. Wir waren natürlich auch von Anfang an Abstiegskandidat und ich habe dann natürlich als Mitkapitänin auch gedacht, okay, ich muss jetzt diese Mannschaft irgendwie zu diesem Sieg führen und habe dann auch durchgespielt. Und nach dem Spiel weiß ich noch ganz genau, dass unser Physio zu mir gesagt hat, Jojo, ich würde mir eigentlich wünschen, dass du in die Notaufnahme fährst. Und ich habe das so abgetan, ne? Wie man halt so ist. Hey, komm, das war doch gar nicht so schlimm. Wir gucken morgen mal. Das Spiel war an einem Sonntag. Und dann bin ich montags ganz normal ins Training und bin da rumgelaufen, konnte meinen Kopf nicht bewegen. Also jetzt kann ich mittlerweile drüber lachen, aber super unverantwortlich von mir selbst auch. Und dann hat meine Trainerin mich beim Aufwärmen gesehen und hat mich direkt aus dem Training genommen und hat gesagt, du gehst sofort nach Hause, du darfst auf gar keinen Fall spielen und wir gehen das auf jeden Fall beim Arzt überprüfen. Und das wurde dann eben auch überprüft und dann wurde eben auch ein Schleudertrauma festgestellt. Bei einem normalen Schleudertrauma oder bei einem leichten macht man so 1 bis 2 Wochen Pause. Und ich habe dann aber eben, weil danach die Woche war spielfrei und dann eben die darauffolgende Woche hatten wir ein wichtiges Spiel und ich wollte das unbedingt spielen. Du kennst das ja auch, ne? Und dann habe ich eben dieses Spiel wieder gespielt und ab dahin einfach, ja, weitergemacht. Bis ich so die Reißleine ziehen musste nach der WM, weil dann einfach so viel auch mit dem Job war. Es war eine echt ordentliche Handballbelastung plus eben das Hin- und Herreisen. Und dann hatte ich eben in der Kabine meine erste Panikattacke und da habe ich dann gemerkt, okay, also bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich muss jetzt nochmal zum Arzt und das überprüfen lassen und hatte, ja, Gott sei Dank wirklich tolle Menschen um mich rum, die das relativ schnell auch mit dem Schleudertrauma in Verbindung setzen konnten. Und dann konnten wir ab dann eben die richtige Behandlung für mich finden. Aber da musste ich wirklich sehr zurückrudern und mich mal komplett zurückfahren, weil das Leben hatte mir so gefühlt einen Stecker gezogen. Also ich war ja wirklich 1 bis 2 Monate oder ich würde schon sagen, ja, 2 Monate war ich komplett isoliert und nicht die Jojo, die ich jetzt gerade hier bin, wenn ich dir das so erzähle.
Ist die mentale Belastung zu dem Zeitpunkt bei dir die maximal höchste gewesen, die du bislang erlebt hast? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, ja. Diese Mischung aus Abstiegskampf, wichtige Rolle im Team plus einfach sehr viel auch drumherum um das Team und diese Jobbelastung und ich hatte zu der Zeit noch einen Welpen, war einfach, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme hier an jegliche Grenze, an die ich gehen kann und ich konnte einfach nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
Dann ist ja gut, dass du die Reißleine gezogen hast, weil das hätte ja in eine komplett falsche Richtung gehen können.
Ja, ich musste auch die Reißleine komplett ziehen. Ich hatte zum Glück von Anfang an sehr viel Verständnis so vom Team, von der Trainerin, vom Verein. War niemand irgendwie, der mir irgendwas mitgegeben hat, was mich hätte nachdenken lassen. Also es war von Anfang an, du nimmst dir jetzt die Zeit, die du brauchst, zum Glück. Und das war auch genau richtig so, weil ich wirklich auch lange Zeit gebraucht habe, um wieder überhaupt, sag ich mal, das Haus zu verlassen, so richtig.
Ja, dann klopfen wir jetzt 3-mal auf Holz, dass das sich in die richtige Richtung entwickelt. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du gerne loswerden möchtest, so eine Botschaft, so eine Message?
Also was ich gerne immer loswerde, ist natürlich als allererstes, dass man einfach mal in diese Hallen gehen soll und sich den Sport anschauen soll, gerade auch den Frauenhandball mal supporten. Ich weiß, dass es wirklich jetzt mit den Playoffs auch super, super coole Spiele geben wird, die immer total eng sind. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass viel mehr Leute den Weg in die Hallen finden. Und was ich wirklich jedem mitgeben kann, wozu ich auch immer viele Nachrichten bekomme, ist, dass Handball ein unfassbar toller Sport ist und dass ich mir für jeden wünsche, dass er glücklich ist auf dem Spielfeld, aber dass es nicht schlimm ist, sich selbst auch mal aus Dingen rauszunehmen, sich selbst mal eine Handballpause einzugestehen, gerade aber auch, wenn man verletzt ist, sich seine Grenzen zu setzen und die auch klar einzuhalten. Das ist was ich immer sehr gerne mitgebe.
Dann freue ich mich, dass du jetzt genau das getan hast. Und ich hoffe auch, dass die Leute in die Halle gehen. Wenn wir das Interview hier ausstrahlen bei Kreisab, dann ist das Viertelfinale in der ersten Bundesliga absolviert. Dann wissen wir, wer die vierte Mannschaft ist, die dann im Halbfinale spielt. Also wenn ihr das hört, wisst ihr das natürlich längst. Und ich gehe mal davon aus, dass du ja weiterhin durch die Hallen der Republik schwirren wirst, auch im weiteren Verlauf der Saison. Möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist das mit Abstand längste Interview gewesen, was ich jemals auf Distanz für Kreisab geführt habe, glaube ich. Wir sind schon bei über 40 Minuten, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Möchte auch nochmal auf die im Vergleich wirklich mickrigen Social Media Kanäle von Kreisab verweisen, nämlich Facebook, Twitter, YouTube. Und auch Instagram, da könnt ihr auch sehr gerne mal reinschauen und wünsche dir alles Gute, wünsche euch da draußen eine schöne Woche und denkt dran, in einer hören wir uns schon wieder. Bis dann, ciao.